Willkommen zum UWork Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast UWork Chat. Freue mich sehr, dass Marie heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Hi, ich freue mich auch total da zu sein, heute hier in Düsseldorf und quasi digital hier zusammen.
Schön, dass du da bist, Marie. Ich hoffe, du hast schon einen produktiven Tag gehabt. Wir haben jetzt nämlich 16 Uhr schon zur Aufnahme. Da gehen einige schon Richtung Feierabend, aber du hast noch zu tun. Hast noch ein paar Mails, hast du gesagt.
So ist es, aber erstmal freue ich mich ganz konzentriert, fokussiert hier auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich auch. Ja, Marie, meine mittlere Tochter, die Mathilda, die spricht ja hier das Intro ein bei diesem Podcast und hat dich jetzt schon introduced. Und ich würde auch dich bitten, ihr mal zu erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Wie alt ist deine Tochter nochmal, deine mittlere?
12 ist sie mittlerweile.
12, das ist so das Alter, wo ich mir überlegt habe, ich möchte mal Innenarchitektin werden. Ob ich mir damals das vorgestellt habe darunter, was ich jetzt tue, weiß ich nicht. Aber die Tendenz war irgendwie klar und ist auch so geblieben. Was mache ich? Also ganz einfach gesagt würde ich sagen, durch gute Räume die Welt von Menschen verbessern. All in all ist es, Menschen zu beraten oder mit Menschen, für deine Tochter gesprochen, gemeinsam herauszufinden, wie denn Arbeiten richtig gut für diejenigen funktioniert und wie der passende Raum aussehen muss.
Und das wollen wir uns heute mal näher anschauen, wie ihr arbeitet, wie ihr auch Unternehmen helft, da in die richtige Richtung zu kommen. Vorher wollen wir dich natürlich noch kennenlernen. Magst du uns mal ein bisschen Background geben zu dir, wo du so herkommst, was dich so auf deinem Weg geprägt hat dahin?
Ja. Genau, also ich bin Marie, ich bin Innenarchitektin bei BKP. Ich, wie gesagt, habe schon ganz früh irgendwie für mich entschieden. Ich hatte zwei Berufswünsche in meiner bisherigen Laufbahn. Als Kind wollte ich Floristin werden und irgendwann habe ich dann die Arbeitszeiten erfahren, habe mich dann entschieden, ein bisschen was anderes muss es doch sein und habe dann trotzdem noch relativ jung, so in der 7., 8. Klasse irgendwie entschieden, Innenarchitektin soll es werden und habe auch daran festgehalten. Wie bin ich da hingekommen? Mich hat es irgendwie immer schon fasziniert, was so ein Raum mit einem macht. Also vielleicht eine kleine Anekdote irgendwie, wenn man so im Arztzimmer sitzt, dass man doch irgendwie bei dem einen Zahnarzt ein gutes Bauchgefühl hat, obwohl man den Arzt noch nie kennengelernt hat und beim nächsten Arzt schon mit Bauchschmerzen im Wartezimmer sitzt. Und ja. Das hat mich irgendwie nie richtig losgelassen. So bin ich irgendwie dahin gekommen, wo ich heute bin, habe dann Innenarchitektur studiert in Detmold und bin dann bei BKP irgendwann gelandet. Ich wollte nie Arbeitswelten machen. Jetzt ist es meine Passion und ich habe dann irgendwann nochmal mich weitergebildet zum Thema New Work und begleite seitdem, also mache gar nicht mehr so ganz klassisch bei uns so die Innenarchitektur. Ich zeichne nicht mehr, sondern ich bin eher so an vorderster Front bei unseren Kunden und Kundinnen und erarbeite mit denen gemeinsam, wie eigentlich so eine Vision, so eine Strategie aussehen kann und wie Arbeitswelten in Zukunft genau für die individuellen Kunden richtig aussehen können.
Und da arbeitet ihr auch für Banken. Ich habe ja auch in der Bankenwelt gearbeitet, auch in der Sparkassenwelt. Und da kommen wir nachher auch mal drauf, wie zum Beispiel auch im Kontext Filiale, was da so geht. Aber lass uns vorher nochmal schauen, BKP, also die Company, vielleicht kannst du uns die mal vorstellen. Die gibt's ja auch schon seit einer Weile. Wie ist so die Story der Firma?
Ja, gerne. Unser Slogan ist Building Better Worlds. Uns gibt's jetzt seit über 25 Jahren. Und wir kommen ganz klassisch aus dem Bereich Geldinstitute. Unser Geschäftsführer Heiner hat eben damals das Unternehmen gegründet. Und ich würde sagen, so die ersten 10 Jahre haben wir auch Step für Step uns weiterentwickelt, waren auch durchaus irgendwann nicht unerfolgreich, haben vielleicht dann irgendwann auch mal so einen ersten Architektenpreis gewonnen. Aber irgendwann stellte sich dann so ein bisschen die Frage, wann ist denn eigentlich so ein Projekt wirklich erfolgreich? Und ist man als Architekt erfolgreich, wenn man so einen Preis gewinnt? Und was sagen eigentlich die Menschen, die diese Gebäude am Ende des Tages nutzen? Und wenn man dann irgendwie hört, ja, es sieht jetzt hier schöner aus, aber besser arbeiten können wir jetzt auch nicht, dann hat sich irgendwie spätestens da Heiner so ein bisschen die Frage gestellt, irgendwann kann das dann irgendwie alles so das Richtige sein? Und wir haben unseren Prozess damals, ist jetzt auch schon 15 Jahre her, ganz umgestrickt und haben uns gefragt, ja, wie muss so ein Prozess eigentlich aussehen, damit man wirklich am Ende das richtig gute Gebäude für die Menschen baut, die ja später auch diese Gebäude nutzen. Damit haben wir uns viel auseinandergesetzt, partizipative Prozesse aufgebaut und seitdem treibt uns eben Building Better Worlds an. Das heißt, nicht nur ein schönes Gebäude, eine schöne Hülle irgendwo hinzustellen, sondern die Welt für die Menschen wirklich besser zu machen. Und das ist das, was uns antreibt. Und deswegen gibt's bei uns eben nicht nur Architekten und Innenarchitekten, sondern Psychologen, New Work Experten, systemische Coaches, die sich eben neben dem Faktor Raum auch viel um den Faktor Mensch kümmern.
Denn erstmal muss man ja herausfinden, wo die Reise hingehen soll, was so die Idee ist, wie man in der Zukunft arbeiten oder zusammenarbeiten will. Und einige starten ja auch direkt mit einem schönen Ambiente oder einer tollen Location. Mhm. Ne, da hat dann der CEO eine schöne Idee und bitte mal umsetzen. Mhm. Aber es ist schon gut, wenn man sich ganz zu Beginn mal fragt, was ist unser Selbstverständnis und was ist vielleicht auch eine Vision, die wir verfolgen wollen? Ne?
Absolut, ja. Ich glaube auch, dass das am Ende so dieses Zielbild ist einfach ganz wichtig. Und man muss halt auch sagen, die Welt hat sich ja stark verändert. Und wo es früher irgendwie so einen Facility Manager gab, der genau wusste, was es für so ein Gebäude und für einen Raum irgendwie braucht, wie das Raumprogramm aussehen soll, so ist es irgendwie nicht mehr. Viele wissen ja gar nicht mehr, wie viel Fläche braucht es eigentlich und was für Räume, wie viel Räume, wie viel Quadratmeter, wie viele Arbeitsplätze braucht es eigentlich. Und da kommen wir quasi ins Spiel, bevor wir uns um Gestaltung kümmern.
Kannst du uns mal in ein Projekt mit reinnehmen? Auf eurer Seite sind ja auch verschiedene spannende Cases vorgestellt. Mhm. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Kann man sich dann auch nochmal visuell gönnen. Aber vielleicht kannst du uns mal so in eine Geschichte mit reinnehmen und dann auch mal exemplarisch erklären, wie so eine Zusammenarbeit läuft.
Ja. Also was mir gerade so als erstes einfällt, ist MFB, ein Bauunternehmen, für das wir gerade geplant haben. Das Gebäude ist jetzt gerade fertiggestellt. Das war gerade die Eröffnungsfeier. Das ist zwar kein Riesenprojekt bezüglich der Quadratmeter, aber doch eins, was uns wahnsinnig stolz macht. Und deswegen, glaube ich, kann man das sehr gut erzählen. Wir sind da ja auch sehr breit aufgestellt und wie du eben schon gesagt hast, auch im Bereich der Geldinstitute unterwegs, haben auch schon große Versicherer irgendwie betreut und kennen das auch durchaus, 10.000 Quadratmeter irgendwie zu beplanen und umzusetzen. Wie gesagt, das ist jetzt ein deutlich kleineres Gebäude, aber manchmal sind ja auch gerade das die Bauherren, die ja besonders mutig sind, sich Dinge trauen und deswegen auch ein Projekt, was uns irgendwie sehr am Herzen liegt. Ja, wie lief das? Wir haben damals den Peter, den Bauherrn, kennengelernt, den Geschäftsführer des Unternehmens, und der hat gesagt, ja, wir haben jetzt hier irgendwie so ein Gebäude, wir müssen eine neue Verwaltung bauen, weil unser aktuelles Gebäude wahnsinnig marode ist und irgendwie soll es etwas Besonderes sein, was zu uns passt. Und damals gab es tatsächlich
Briefing schon mal.
Total, ganz, ganz klar auch, genau. Und es gab damals schon mal so eine erste Idee von so einem klassischen Schuhkarton direkt vorne an der Straße, großes Logo vorne an die Fassade, irgendwie quadratisch, praktisch, gut, wie man das halt heute so macht. Und wir sind dann so ein bisschen eingestiegen und da war es vielleicht auch so ein bisschen untypisch. Es gab dann einen ersten Strategieworkshop. Nur Heiner und der Peter haben sich eingeschlossen im Wochenendhaus und haben irgendwie so die Vision für dieses neue Gebäude erarbeitet. Und es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass es zwei große Herausforderungen gibt. Das eine ist der Standort. Das Gebäude ist in Meppen, man könnte sagen am Nabel der Welt, und Fachkräftemangel ist da doch auch ein großer Begriff. Also eben, ja, ist vielleicht nicht der Place to be für alle potenziellen Mitarbeitenden, gerade auch so in der Verwaltung, wo man vielleicht auch viel Auswahl hat, flexibel ist. Und es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass es ganz wichtig ist, irgendwie etwas gegen den Fachkräftemangel oder für die Mitarbeitendenbindung des Unternehmens eben zu machen. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass es eben Bauunternehmen ist, sich auch mit der Frage auseinanderzusetzen, wie schaffen wir es jetzt hier, nicht so einen Elfenbeinturm hinzusetzen für die Verwaltungsmitarbeitenden, sondern natürlich genauso auch die Monteure und Poliere zu erreichen auf der Baustelle. Denn MFB ist eben ein Bauunternehmen, die machen Fundamente für Windkrafträder, sind im Brückenbau unterwegs, und da ist natürlich irgendwie, ich sag mal so, die Mannschaft eine größere und auch sehr divers, und es sollten auch irgendwie alle abgeholt werden. Und so sind natürlich, ich sag mal so, die Herausforderungen und Themen je Unternehmen ganz unterschiedlich, und damit fängt es eben schon mal an, sich genau damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, was sind denn jetzt genau die individuellen Themen, Schmerzpunkte, Herausforderungen und Ziele auch des jeweiligen Unternehmens. Und wir sind dann da eben eingestiegen, haben diese Themen herausgearbeitet, haben dann auch Step-für-Step Mitarbeitende, Multiplikatoren eingebunden. Und so ist dann eben durch diesen partizipativen Prozess ein Gebäudekonzept entstanden, das mittlerweile das Gebäude quasi von dieser Straße abgerückt hat. Denn der tolle Vorteil des Ortes Meppen und dieses Grundstückes, auf dem gebaut wurde, ist, dass es direkt an ein Waldstück angrenzt. Und wir haben dort wie so ein Mini-Campus jetzt entwickelt, wo es kleine Tiny-Häuser gibt, wo man quasi mitten in der Natur arbeiten kann, sich für Fokusarbeit zurückziehen kann, für Teamarbeit zurückziehen kann und wie unser Bauherr Peter so schön sagt, jetzt dort arbeiten kann, wo andere Urlaub machen. Und das ist eben so ein bisschen die Story hinter dem Ganzen. Außerdem haben eben ja die Menschen dort selbst ihren Rohbau hochgezogen, ihren Betonrohbau hochgezogen. Man hat dort eben ganz viel Sichtbeton, ganz viel natürliche und rohe Materialien. Wir haben mit Fußbodenmarkierung gearbeitet, die man von der Baustelle kennt. Wir haben Regalsysteme entwickelt, die an so Gerüstkonstruktionen irgendwie erinnern, mit ganz viel Signalfarben gearbeitet und es entsteht da jetzt wirklich ein Gebäude, das die Mitarbeitenden sichtbar macht und die Themen, mit denen die sich letztendlich identifizieren. Es gibt eine ganz große Mitarbeiterwand, wo alle Gesichter irgendwie sichtbar werden und so gibt es eben unterschiedliche Andockpunkte, einen tollen Gemeinschaftsbereich, der sich eben auch öffnet für die Monteure und Poliere. Und das ist letztendlich das Ergebnis eines solchen partizipativen Prozesses, wenn man sich erstmal mit dem Unternehmen selbst auseinandersetzt, bevor man vielleicht, ich sag mal, so eine New Work-Schablone rausholt und die über so ein Unternehmen drüber legt.
Und jetzt ist auch nochmal die Frage, wo wir aktuell denn stehen. Wir haben auf der einen Seite erlebt, dass viele Unternehmen ihre Leute zurückgeholt haben oder gehofft haben, dass die Leute mehr kommen, weil man auch Immobilien hat, die man bezahlt und sich dann natürlich auch wünscht, dass da drin gearbeitet wird und weil man vielleicht auch dran glaubt. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir aber auch durch die Homeoffice-Erfahrung der Pandemie auch die Mitarbeitenden, die auch eine neue Flexibilität gewonnen haben und eine Qualität dadurch auch in ihrem Leben an vielen Stellen. Ich selber bin ja auch Familienvater, also das bringt natürlich auch Vorteile. Wie erlebt ihr das in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, die sich bestimmt auch fragen, wie sollen zukünftige Gebäude aussehen? Weil wir wissen ja auch nicht, wie sich das ganze Thema weiterentwickeln wird.
Also ich glaube, das Hauptstichwort ist tatsächlich Flexibilität. Und das ist halt etwas, was auf den ersten Blick mit so einem Gebäude irgendwie ein bisschen konträr sich gegenübersteht, weil natürlich irgendwie so ein Gebäude mit den festen Mauern und Wänden, die es denn hat, gar nicht mal so ganz flexibel daherkommt. Und das ist genau das Thema, mit dem wir uns eben auch viel auseinandersetzen. Denn am Ende wissen wir alle nicht, wo sich die Dinge hin entwickeln und ob der Trend dahin geht, dass man irgendwie doch wieder noch stärker zusammenkommt, wie in Zukunft Zusammenarbeit funktioniert, wo sich vielleicht auch Unternehmen verkleinern, wo der Wachstum hingeht. Und da ist wirklich das absolute Stichwort Flexibilität. Das heißt, dass wir uns viel damit auseinandersetzen, wie man zum einen Raumstrukturen, Gebäudestrukturen schaffen kann, die flexibel sind, also wo eben auch viel über Möblierung geht, wo man nicht wieder anfangen muss, wenn sich Abteilungen verändern, Wände einzureißen, den Boden anzuflicken, die Decken irgendwie anzupassen, sondern wirklich ein Gebäude zu schaffen, das sich so ein bisschen organisch mit so einer Organisation mitverändert. Und das geht natürlich dahin bis zu Überlegungen, wie man Nutzungseinheiten so auch in Bezug auf Brandschutz etc. aufbaut, dass man Bereiche schnell abvermieten kann, neu dazu addieren kann, so dass man auch in der Qualität oder auch in der Quadratmeterfläche, die man eben nutzt, flexibel ist. Und das ist eigentlich das Thema, würde ich sagen, aktuell.
Wie arbeitet ihr denn bei euch? Vielleicht kannst du uns mal, wir hören jetzt nur zu, aber vielleicht kannst du uns mal so ein paar Bilder geben. Wie ist es bei euch zu arbeiten? Worauf legt ihr Wert? Ihr habt ja viel Erfahrung gesammelt.
Ja, also ich glaube, der Fokus ist wirklich Aufenthaltsqualität. Ich komme wahnsinnig gerne ins Büro und ich arbeite hier auch lieber als zu Hause. Und das ist, glaube ich, auch so das Ziel, was wir uns setzen, dass man eben nicht über Anwesenheitsquoten die Leute ins Office zwingt, sondern dass es sich lohnt, dahin zu kommen. Und ob das ist über Aufenthaltsqualität oder über Mehrwertangebote, Dinge, die ich vielleicht zu Hause nicht habe, die mir den Arbeitsalltag erleichtern. Das kann eben auch sehr unterschiedlich sein, je nach Kultur, je nach Standort, je nach Unternehmen. Aber für uns ist es mit Sicherheit die Kultur hier, dass ich einfach Menschen treffe, mit denen ich gerne meine Zeit verbringe. Es ist aber natürlich auch die Qualität des Arbeitens hier. Ich habe hier eine super Ausstattung und ich habe eben auch die Räume, die sehr gut passen für die jeweiligen Tätigkeiten. Also das, was wir hier tun, ist aktivitätsbasiertes Arbeiten, so schimpft sich das ja. Das heißt, es gibt irgendwie unterschiedliche Orte, unterschiedliche Räume für unterschiedliche Tätigkeiten. Wir sind hier sehr offen unterwegs. Es gibt hier keine Einzelbüros. Auch unser Geschäftsführer sitzt fleißig mit in der Mannschaft und bucht sich den Platz, der irgendwie gerade passt und kommt so mit allen von uns eben auch regelmäßig ins Gespräch. Und ja, ich glaube, das ist letztendlich das, was es hier ausmacht. Allerdings muss man auch sagen, wir sitzen jetzt hier, ich glaube, seit 6 oder 7 Jahren auf der Fläche. Ich glaube, wir wären auch heute noch mutiger und die Fläche wäre wahrscheinlich noch diverser, dass man wirklich ganz, ganz unterschiedliche Arbeitsorte hat und sich immer mehr löst eigentlich von diesem Standardarbeitsplatz.
Und lass uns auch gerne nochmal über Partizipation sprechen. Mhm. Wenn man die Leute fragt, was wünscht ihr euch denn, wenn man vielleicht auch was Neues plant, dann kommen ja durchaus auch unterschiedliche Präferenzen.
Ja.
Der eine wünscht sich sein Büro, wo die Tür zugemacht werden kann. Mhm. Und der nächste wünscht sich eben eine loungige Atmosphäre. Und trotzdem möchte man irgendwie eine Kultur haben, die alle verbindet. Mhm. Also wie löst ihr diese Spannungsfelder auf?
Spannungsfeld ist, glaube ich, der richtige Begriff, weil genau das ist eben auch manchmal so ein bisschen ja der schmale Grat, auf dem man sich bewegt. Auf der einen Seite wirklich ein ernsthaftes Interesse daran zu haben, was die Menschen benötigen, wie sie arbeiten, was sie brauchen, und auf der anderen Seite natürlich auch immer eine Gesamtstrategie im Hinterkopf zu haben, die natürlich vielleicht am Ende nicht ganz so greifbar und fühlbar ist, auch für jeden Einzelnen, den man in so einem Prozess befragt. Denn natürlich ist irgendwie so unsere gesamt übergeordnete Aufgabe, am Ende des Tages ein zukunftsfähiges Konzept zu entwickeln. Und ja, wie funktioniert das? Erstmal funktioniert es, indem man klare Leitplanken definiert, und das macht man meistens dann doch nicht basisdemokratisch, sondern das macht man eben mit Blick auf eine Unternehmensstrategie. Das tun wir dann eben mit der Geschäftsführung, mit Vorständen und bilden quasi erstmal einmal so den Rahmen, in dem man sich bewegt. Und wenn der soweit steht, dann binden wir die Mitarbeitenden mit ein, und da ist es für uns eben immer wichtig, dass es, ich sag mal, rollenspezifisch die Anforderungen zu definieren. Also dass es vielleicht gar nicht so sehr um die ganz persönlichen Wünsche und Vorlieben geht, denn auch das gehört ja zur Wahrheit dazu. Es gehen Menschen in Rente, es verlassen Menschen das Unternehmen, und irgendwie muss so ein Gebäudekonzept auch dann noch funktionieren. Das heißt, wenn eine Rolle, sei es die Rolle Führungskraft in einem Unternehmen, definiert ist und damit einhergeht ein Einzelbüro oder geht es nicht, dann gilt es im besten Fall eben für diese Rolle und dann unternehmensweit. Das ist schon mal so die erste Leitlinie, an der wir uns eben festhalten oder die für uns sehr wichtig ist. Und ansonsten geht es tatsächlich vor allem um die Vielseitigkeit der Fläche. Denn unsere Vorstellung ist eben da, dass es nicht so ist wie früher, dass jeder ein Zellenbüro bekommt und das ist für jeden das gleiche, quadratisch praktisch gut, weiß, grau, gleich ausgestattet mit einer geschlossenen Tür. Sondern es geht eben darum, vielseitige Arbeitsflächen zu schaffen und dadurch die Möglichkeiten eben aufzumachen, dass jeder sich den Ort aussuchen kann, der zu einem passt. Das heißt, es wird natürlich Menschen geben, die deutlich zurückgezogener, konzentrierter arbeiten, entweder weil sie von der Persönlichkeit so sind oder weil es die Tätigkeiten eben erfordern. Und dann werden die sich vermutlich viel öfter in einen Fokusraum zurückziehen, eine Tür zuschließen und für sich arbeiten. Und andere, die eben viel kommunikativer unterwegs sind in den Arbeitsformen, dann eben offener und auch kommunikativer zusammenkommen. Und der große Vorteil ist eben dadurch, durch ein so vielseitiges Konzept, damit diese individuellen Themen eigentlich mitzunehmen und dem gerecht zu werden, ohne wirklich, ich sag mal, 1:1 für jede Person die karierten Maiglöckchen ganz individuell auf die Fläche zu bringen.
Und ein großes Thema, das ihr euch auch auf die Fahnen schreibt, ist Nachhaltigkeit. Ein Thema, das gefühlt in den letzten Monaten ein bisschen an, wie soll man sagen, an Prominenz in den Medien mindestens verloren hat. Und ich glaube auch, dass die Budgets da ein bisschen zurückgefahren wurden. Nichtsdestotrotz bleibt es ein extrem wichtiges Thema. Wie interpretiert ihr das?
Also natürlich ist es erstmal auch auf unterschiedlichen Ebenen zu sehen.
Ja.
Das natürlich geht da ganz viel, auch in der Architektur ist es erstmal mit Material irgendwie gleichgesetzt, mit Bausubstanz ist es natürlich auch für uns nicht nur, sondern in dem Moment, wo man eben zukunftsfähig und flexibel auch so Strukturen schafft, ist das natürlich eine Form der Nachhaltigkeit. Gleichzeitig sind wir ja viel auch im Bestand unterwegs. Wir realisieren Neubauprojekte wie das, was ich eben gerade beschrieben habe bei MFB, aber wir bauen ja auch ganz viel im Bestand. Und da fängt Nachhaltigkeit ja vor allem dort an, wo man sich nicht nur Gedanken darüber macht, welche neuen Materialien und Oberflächen, Möbel, Baumaterialien man eben einbaut, sondern es geht vielleicht im ersten Schritt vor allem darum, sich erstmal mit dem Bestand auseinanderzusetzen und sich zu fragen, was haben wir denn hier eigentlich und wie können wir die Dinge, die das Gebäude uns eben liefert, wiederverwenden, neu einbauen, in einen anderen Kreislauf bringen und
refurbischen sozusagen.
Genau,
ne?
Absolut. Und da sind wir eben mittlerweile ja in so einem Reuse-Prozess unterwegs, sodass wir eben auch mit unterschiedlichen Partnern, die unterschiedliche Fachdisziplinen abbilden, so eine Bestandsanalyse machen und schauen, was kann man eigentlich hier wiederverwenden? Was brauchen wir in Zukunft noch? Sind es Systemtrennwände, die man irgendwie gut abbauen, ertüchtigen und wieder neu aufbauen kann? Wir haben teilweise auch in Sparkassen oder in anderen Unternehmen wahnsinnig tolle Möbel, also Designklassiker, die dort rumstehen und die auf gar keinen Fall irgendwie in die Müllhalde oder auf die Müllhalde sollen. Das heißt, wir machen wirklich erstmal eine Bestandsanalyse und prüfen, was kann man in dem Konzept, in einem neuen Konzept wiederverwenden und was kann aber vielleicht auch an anderer Stelle eingelagert und in anderen Projekten verwendet werden. So, wir haben da eben dann entsprechend eine Partner, die sich darum kümmern, damit auseinandersetzen. Und ganz wichtig sind dann ja auch, ich sag mal, Zertifizierung oder dass unsere Bauherren eben auch eine Gewährleistung bekommen. Daran scheitert es ja ganz häufig, wenn es um das Thema Wiederverwertbarkeit geht. Und das, da sind wir eben gerade dran, dass wir es hinbekommen, dass auch wiederverwendete Materialien, Systemtrennwände etc. dann entsprechend zertifiziert sind und man da eben auch sicher sein kann, dass man die Gewährleistungen bekommt vom Hersteller oder von dem entsprechenden baulichen Gewerk und man eigentlich eine Qualität wie bei einem Neubau oder bei neu eingebauten Materialien eben hat.
Wenn du jetzt unterwegs bist und in Gebäude gehst, sagen wir mal in Bankfilialen oder vielleicht auch in Bürogebäude, die aus anderen Händen stammen, aus anderen Federn kommen, dann, ich nehme an, dass du dir das ja auch genau anschaust und dich da auch ganz neugierig bewegst und vielleicht sogar inspirieren lässt hier und da. Mhm. Was ist dir wichtig bei einem guten Raum? Bleiben wir mal erstmal in der Bürowelt. Was gefällt dir gut, wenn du unterwegs bist und dir Dinge auch anschaust?
Ja, ich glaube auf unterschiedlichen Ebenen wahrscheinlich. Also für mich ist Gestaltung natürlich ganz wichtig, weil das auch Atmosphäre prägt und so den ersten Eindruck. Also für mich ist Austauschbarkeit schrecklich. Ich wünsche mir irgendwie Identifikation, die man auch spürt. Auch ein Gebäude, das so ein bisschen Charakter irgendwie hat, die Identifikation von so einer Organisation halt widerspiegelt. Und das dockt natürlich auch so ein bisschen an den Punkt an, den du gerade genannt hast, wenn ja so ein Gebäude wahnsinnig verschlossen ist, sich extrem zurückzieht, und eigentlich die Menschen nicht sichtbar sind und hinter verschlossenen Türen sich verstecken, dann finde ich das tendenziell meistens auch nicht überzeugend. Und ich achte total drauf, wie so eine Raumkonzeptionierung ist und auch wie gerade so dieses Verhältnis zwischen Kommunikation, Konzentration, Offenheit, Rückzug ist, weil ich finde, dass das halt in so einem Raumkonzept eine wahnsinnige Herausforderung ist. Denn auf der einen Seite wollen wir diese beiden Welten irgendwie zusammenbringen. Und andersrum funktioniert es gerade häufig genau da nicht, wo man sie ganz nah aneinander andockt. Also es sind ja irgendwie so die klassischen Alkovenmöbel, die dann vor den offenen Arbeitsplätzen stehen, die dann immer völlig verwahrlost und leer da stehen, weil so eine informelle Zone halt auch nur da funktioniert, wo sie wirklich zu so Abläufen und zu so einer Organisation passen. Und das finde ich halt total spannend. Und da versuche ich auch immer wieder, wenn ich in neue Gebäude komme, in neue Arbeitswelten komme, daraus zu lernen und zu beobachten, wo und wann funktioniert das und wo auch nicht. Weil letztendlich ist es nur dann gut, wenn es auch genutzt wird und wenn es nicht, weil irgendwie der Grundriss nochmal eine Zone frei hatte, da mal zwei Lounge-Möbel aufgestellt sind. Das passiert ja ganz schnell. Und hilft dann aber irgendwie auch nicht so richtig weiter.
Ich habe ja bei der Ostseesparkasse Rostock gearbeitet. Da haben wir auch eine Zukunftsfiliale geplant. Und dann habe ich ja noch beim DSGV gearbeitet, beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Und da war ich natürlich auch in der Sparkassenwelt unterwegs. Und da haben wir auch mit der Berliner Sparkasse gesprochen, die ja gerade vor gar nicht so langer Zeit neues Headquarter bezogen haben in Johannisthal im Süden Berlins. Und die erzählten uns dann, dass sie in der alten Zentrale schon mal so einen großen Raum neu eingerichtet hatten, damit die Mitarbeitenden dort schon mal Probe arbeiten können in der neuen Welt. Denn es ist ja auch ein Change-Thema, ne? Das hast du ja auch angesprochen. Auch bei euch arbeiten ja Menschen, die sich mit Veränderungen gut auskennen. Denn wie du sagst, ne, wenn man die Leute einfach nur vor vollendete Tatsachen stellt und sagt, bitte bucht er jetzt einen Platz, das geht dann schlimmstenfalls ja in die Hose. Also wie führt ihr die Leute ran? Was habt ihr da auch gelernt? Was hilft auch, Akzeptanz zu erzeugen, dass Menschen sich ja auch ein Stück weit vielleicht weiterentwickeln? Denn so eine neue Arbeitswelt ist ja manchmal schon nochmal ganz anders, wenn die vorher 50 Jahre genau gleich war.
Absolut. Und ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig, dass man annimmt, dass das schmerzt. Also ich habe auch am Anfang irgendwie, als ich hier diese Prozesse mit begleitet habe, weil ich natürlich davon überzeugt bin und ich weiß, dass oder ich das für richtig halte, diese Form von Arbeitswelten, habe ich mich am Anfang sehr schwer damit getan, dass andere das anders sehen. Und ich muss sagen, seitdem ich das absolut hinnehmen und auch verstehen kann, dass das einfach erstmal wehtut und dass das Tal der Tränen dazugehört, das zu durchlaufen, macht es insgesamt auch diese Begleitungsprozesse einfacher. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man die Leute wirklich ernst nimmt in diesem Prozess und erstmal ehrlich hinnimmt, dass es erstmal schmerzt. So, es ist erstmal für fast alle oder für ganz viele ein Schmerz, vielleicht auch den eigenen Schreibtisch herzugeben. Und unsere
Gewohnheiten, die muss man erstmal verlernen.
Absolut. Und genau, das ist letztendlich das, was man kennt. Und ich meine, gerade vielleicht auch wir Deutschen sind da nochmal ganz besonders in Bezug auf Sicherheit und Verlässlichkeit. Und das ist natürlich irgendwie so mein sicherer Hafen. Und sich davon zu lösen, ist wahnsinnig schwer. Und ich glaube, das muss man erstmal auch genauso stehen lassen und hinnehmen, wie es ist. Und dann aber eben auch gemeinsam erarbeiten, was bekomme ich denn dafür, dass ich das hergebe? Weil ich gebe schon was her und das muss man auch klar benennen. Und was habe ich aber vielleicht davon, dass ich es hergebe? Weil so ist es ja immer im Leben. Also ne, man muss, das ist mit allen Entscheidungen, mit allen Prozessen so und natürlich irgendwie, wir haben, und das ist ja auch für viele ein Vorteil, das Homeoffice gewonnen als Arbeitsort. Und ja, in der Wirtschaft gehört es dann vielleicht auch dazu, sich zu fragen, kann ich auch parallel noch die Erwartungshaltung haben, jeden Tag einen festen Schreibtisch zu haben, wenn ich eigentlich nur 2 Tage die Woche im Büro bin zum Beispiel. Und mit der Frage muss man sich auseinandersetzen. Ich würde zu Hause eben auch nicht 6 Zimmer anmieten in der Wohnung und dann nur 4 bewohnen und alle 6 aber heizen und bewirtschaften. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig, sich genau diese Themen auch nochmal vor Augen zu führen und gemeinsam zu erarbeiten, ja, was bekomme ich denn eigentlich dafür? Und auszuhalten, dass es erstmal mit ganz viel Unsicherheit einhergeht, trotzdem immer weiter zu informieren, zu erarbeiten, also den Rahmen klar zu machen, unter welchen Rahmenbedingungen können wir uns denn hier in der Organisation das vorstellen? Wir sagen dazu immer, was ist hier anschlussfähig? Also wie weit können wir denn im Sinne der Vision und so eines Zielbildes die Leute vielleicht auch mitnehmen, ein bisschen aus der Komfortzone locken, aber wo ist auch eine Grenze erreicht und wo muss man auch sagen, wir haben jetzt mit der Organisation seit 30 Jahren so gesessen und nein, wir sind kein Startup und wir machen jetzt hier nicht alles auf und keiner hat mehr irgendwie einen Heimatbereich und ich bin völlig frei mit allem und sitze nur noch mit einem Laptop auf dem Sofa. Das funktioniert eben auch nicht für jede Organisation. Ich glaube, da sich wirklich ehrlich für die Menschen zu interessieren, ehrlich hinzuhören, was sie bewegt, das ist am Ende der Schlüssel. Und auch gleichzeitig ein bisschen auszuhalten, dass es zwischendurch wehtut, weil die Erfahrung tatsächlich zeigt, trotz all der Begleitung ist ein bisschen, also gehört ein bisschen Sorge und gehören ein bisschen Bedenken über den Prozess hinweg meistens schon für einige noch dazu. Aber es zeigt auch, wir begleiten ja auch Behörden zum Beispiel. Und es ist schon ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn man dann nach so einem Umbau da reinkommt und die Menschen sagen, oh, ich habe echt gedacht, es wird ganz schlimm und ich muss doch kurz vor Rente nochmal kündigen. Aber es ist irgendwie doch ganz gut geworden und ich fühle mich wohl.
Ja. Gleichzeitig sehen wir noch spannende Räume in Richtung Kunden und Kundinnen. Mhm. Also gerade die Filialwelten zum Beispiel bei Banken. Da geht's ja auch immer mehr um Erlebnisse, ja. Also ich kann mich auch hier an die Rostocker Sparkasse erinnern. Die haben dann auch nach meiner Zeit eine City-Filiale eröffnet mit einem Pop-Up-Store. Da können sich dann Firmenkunden vorstellen und Dinge verkaufen. Mhm. Und dann gibt's einen Coworking-Cube da drin und Veranstaltungen werden durchgeführt, ja. Wie wichtig wird das für die Räume, die gerade auch ein bisschen konkurrieren manchmal mit der Digitalität, dort auch mit neuen Ideen aufzufahren?
Also ich glaube, ganz wichtig. Ich war gerade noch letzte Woche auf einer Veranstaltung in Frankfurt vom Handelsblatt Zukunft Retail Banking und da stand eben auch genau die Frage im Raum, welche Relevanz hat die Filiale überhaupt noch? Wie sieht das Verhältnis aus zur digitalen Welt? Und ich glaube, die ganz klare Antwort war, das eine geht nicht ohne das andere und man kann auch nicht beides losgelöst voneinander denken. Also gerade, ich sag mal so, die eingefleischten Geldinstitute wie Sparkassen, Volksbanken etc., die leben natürlich auch von dieser persönlichen Beratung und vor allem von Vertrauen. Und Vertrauen ist natürlich etwas, was sich auf einer digitalen Ebene viel schlechter aufbauen lässt als im persönlichen Kontakt. Und darüber kommen natürlich auch die Filialen immer stärker. Also das Servicegeschäft, sage ich mal, das klassische, geht natürlich eher weiter zurück, weil man viele Dinge online einfach gut abhandeln kann. Aber wenn ich mir eben mein Eigenheim finanziere, wenn ich investieren möchte, wenn ich ein Start-up gründe, sind das natürlich so Entscheidungen, die mit ganz viel Vertrauen einhergehen. Und da spielt dann eben doch der persönliche Kontakt vor Ort eine große Rolle und eben auch das Erlebnis. Wie kommt denn so ein persönlicher Kontakt und auch so ein Vertrauen irgendwie, wie baut sich das auf? Und das tut es eben, indem ich vielleicht Veranstaltungen besuchen kann mit genau den Themen, die mich interessieren, indem ich nicht nur das Gefühl habe, in so ein klassisches Verkaufsgespräch mit meinem Berater zu geraten, sondern man wirklich erstmal auch eine vertrauensvolle Basis mit einem Kaffee in einer guten Atmosphäre aufbauen kann, indem ich vielleicht auch selber Raum finde, mit meinen Themen mich in so einer Filiale zu platzieren. Und es ist ganz spannend, wir haben gerade für die Sparkasse Leverkusen ein Jugendbankkonzept entwickelt, wo natürlich jetzt erstmal eine sehr klare Zielgruppe irgendwie angesprochen wird, also alle zwischen 18 und 30 Jahren. Aber wir glauben natürlich schon, dass das letztendlich auch Trends sein werden, die irgendwie einen Einfluss haben auf die Gesamtfilialentwicklung für alle Geldinstitute letztendlich.
Ich habe auch vor Jahren in Lübeck mal die Jugendfiliale S-Corner besucht, die gar nicht aussehen wie so eine typische Sparkasse und eine Bar da drin haben mit Barhockern und dann läuft Musik, da legen glaube ich auch DJs auf, dann gibt's da Gaming-Events. Ja. Also es muss ja am Ende für die Zielgruppe auch interessant sein und nicht nur für die Sparkasse selbst. Ne?
Genau, und das ist da dann eben auch genauso. Also es gibt keine klassischen Automaten mehr, es gibt keine Anlaufstellen mehr, wie man das so kennt, sondern es gibt dann eben eine Finance-Bar, es gibt auch Coworking-Plätze, es gibt so eine mobile Veranstaltungsfläche, wo dann auch mal so E-Sports-Events sind etc. Und es geht halt ganz viel um Veranstaltungen und direkten persönlichen Kontakt. Wann lohnt es sich für jemanden, wieder in so eine Filiale zu gehen? Das ist halt die Frage, die so über allem steht.
Aber lass uns gerne auch nochmal auf KI kommen. Ein Thema, das euch ja auch beschäftigen wird, bestimmt auch schon zu Beginn der Projekte, wenn es darum geht, mal sich die Daten anzuschauen. Aber ja, gib uns doch mal Einblick, wie euch KI hilft.
Ja, tatsächlich, also in ganz unterschiedlichen Prozessen. Wir haben ja auch einen Kollegen bei uns im Team, der Benny, der sich vorrangig um das Thema kümmert und eben bei uns in die Prozesse schaut und hinterfragt, wie man denn Dinge da auch digitalisieren oder automatisieren kann. Vorrangig geht es natürlich darum, Prozesse abzubilden oder zu vereinfachen, die eben, ich sag mal, relativ standardisiert sind, Protokollierung etc., ne? Also dass man da einfach auch eine Sicherheit bekommt, dass wir letztendlich unseren Planern und Planerinnen den Raum geben, sich genau mit den kreativen Aufgaben auseinanderzusetzen, für die unsere Architektenköpfchen irgendwie dann auch gemacht sind. Und es ist ganz unterschiedlich. Für uns ist das auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Wir werden jetzt auch in den kommenden Monaten unsere Mitarbeitenden noch dahingehend Schulen, das ist, also wir sind sowieso quasi on the job immer dabei, aber wir haben wirklich jetzt auch nochmal konkrete Lernzeitfenster geblockt für jede Rolle im Unternehmen, wirklich auch sich wöchentlich mehrere Stunden mit dem Thema KI auseinanderzusetzen. Die Schnittstelle zur Planung ist natürlich immer eine Herausforderung, wo diese Zeichenprogramme angeschlossen werden. Ich glaube, das braucht vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen, aber auch in so Workshop-Formaten setzen wir das natürlich in Teilen schon ein, auch bei so einer Bedarfsermittlung eben auch eine Vergleichbarkeit herzustellen von unterschiedlichen Daten, die Themen entsprechend zu analysieren. In unserem Marketing-Team sind ganz viele Themen automatisiert, indem wir wirklich Inhalte einsprechen und daraus dann Content, Whitepaper-Themen erstellen. Also es ist sehr breit gefächert auf jeden Fall.
Du kannst ja auch schon mal einen digitalen Zwilling des neuen Hauses bauen und die Leute in der Virtual Reality schon mal reingehen lassen, ne? Oder sie da schon mal in der VR irgendwie mal eine Stunde arbeiten lassen. Ist ja alles möglich und denkbar, wenn man das will, ne?
Absolut. Theoretisch ging das natürlich vor einigen Jahren schon durch Visualisierung, 3D-Renderings, aber das ist jetzt natürlich auf einer ganz anderen Ebene und auch deutlich einfacher, ne? Also ich glaube, gerade so dieses Thema 3D-Visualisierung hat sich natürlich wahnsinnig revolutioniert, weil man eben nicht mehr alles in 3D bauen muss, sondern eben auch ganz viel prompten kann.
Du erinnerst dich bestimmt auch noch an Second Life und so die VR-Geschichten, also wo dann wirklich im Internet Dinge gebaut wurden und man sich dort begegnen konnte und dort auch Marken und Unternehmen eingestiegen sind. Mhm. Und jetzt haben wir zuletzt ein bisschen weniger davon gehört, aber es ist jetzt auch kein reines Architekturthema. Aber glaubst du, dass das Unternehmen, vielleicht auch sogar Banken, auch in diesem virtuellen Raum zukünftig mehr stattfinden?
Ich kann mir das schon vorstellen. Ich glaube, dass man sich wahrscheinlich in Zukunft irgendwie so ganz klar da auf beide Beine stellen muss. Irgendwie, so wie du schon gesagt hast, dass auf der einen Seite der ganz klare Bedarf da ist, irgendwie sich zu begegnen und echten menschlichen Austausch zu haben. Und ich glaube, man wird sich in Zukunft wahrscheinlich sehr stark darauf konzentrieren, was sind irgendwie meine Anliegen und mit welchen Themen setze ich mich auseinander und ist das etwas für den digitalen Raum oder ist es etwas für den persönlichen Austausch? Und dementsprechend glaube ich, ja, dass vermutlich die Unternehmen, die sich da fest, erstmal eine feste Einstellung zu haben, mit welchen Themen sie sich wo positionieren und dann aber auch beide Themenfelder auch gleichwertig betrachten, vermutlich gut aufgestellt sind.
Ja. Wo gibt's mehr über euch und eure Arbeit?
Online natürlich, also genau, bei uns auf der Website, auf unseren Social-Media-Kanälen könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich meine, wir sind ja sehr visuell unterwegs, dann ist es auch ganz wichtig, sich solche Projekte mal anzuschauen.
Das lohnt sich.
Auf unserer Website und eben genau auf unseren Social-Media-Kanälen immer gerne einmal reingucken.
Sehr schön. Vielleicht kannst du uns auch abschließend noch verraten, welches Buch dir gut gefallen hat. Ich frage ja hier auch immer gerne nochmal so nach Buchempfehlungen, weil da so ganz unterschiedliche spannende Tipps schon herausgekommen sind. Fällt dir eins ein, das dir gut gefallen hat?
Also mir fällt gerade spontan tatsächlich On the Way to New Work ein. Bin ich bestimmt nicht die Erste, die das jetzt hier in deiner Runde sagt, könnte ich mir vorstellen. Aber das ist auf jeden Fall ein Buch, was mich während dieser Weiterbildung zum Thema New Work eben stark begleitet hat und was mir so hier auch für meine Rolle bei BKP so einen guten Gesamtkontext, glaube ich, auch gegeben hat. Denn ich sag mal, aus meiner Perspektive oder aus unserer Innenarchitektenperspektive ist ja ganz schnell New Work ein Raumkonzept und da eben zu verinnerlichen, dass es das überhaupt gar nicht ist, sondern da ganz viel drüber hinausgeht, das hat mich auf jeden Fall ja sehr stark begleitet und das kann ich gerne empfehlen.
Und was ist dir bei New Work am wichtigsten? Ich meine, das ist ja mittlerweile ein großer Containerbegriff geworden. Da legt jeder so seins rein. Und das stört dann wiederum auch sehr, sehr viele. Ja. Aber was ist dir da so wichtig bei dem Konzept?
Ja, am Ende halt wirklich so der Mensch im Mittelpunkt, ne? Also bei uns heißt es Building Better Worlds. Im Ursprung heißt es irgendwie, sei der Mensch und tue das, was dir wirklich, wirklich wichtig ist. Und ich glaube, das ist am Ende der Kern. Und was das dann bedeutet oder was aus diesem Kern entwächst, das kann halt dann sehr unterschiedlich sein.
Ja, sehe ich auch so. Schön, Marie. Cool, dass du da warst. Euch weiterhin viel Erfolg. Wir verlinken das in den Shownotes, also schaut euch das mal an. Wirklich interessante Arbeit, die ihr da macht und auch eine Mission, die ja wirklich wichtig ist, denn die Arbeitsräume haben schon einen großen Effekt auch darauf, wie wir zusammenarbeiten, nicht nur was Leistung angeht, sondern eben auch was Wohlbefinden angeht. Von daher glaube ich, ein Thema, was uns auch in der Zukunft noch sehr beschäftigen wird.
Absolut. Danke für deine Einladung und für die Zeit. Mir hat's viel Spaß gemacht.
Mir auch. Danke dir auch. Und dann schöne Grüße und bis bald.
Ciao.
Ciao.